SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Es sind keine guten Aussichten für den Standort Deutschland. Hohe Preise und steigende Zinsen belasten Unternehmen und Verbraucher, teure Energie und die maue Weltkonjunktur schwächen die Industrie. In nahezu allen Branchen stehen die Zeichen auf Flaute. Entsprechend düster fällt der Blick führender Wirtschaftsforscher aufs zweite Halbjahr aus. Gleich drei Institute haben heute ihre Konjunkturprognose für 2024 gesenkt. Dazu zählt auch das Münchner IFO-Institut. Franziska Ritter berichtet.
Minus 0,4%. Die deutsche Wirtschaft wird laut Prognose des IFO-Instituts aus München im laufenden Jahr schrumpfen. Die Abkühlung setze sich in nahezu allen Branchen fort, heißt es von den Konjunkturforschern. Vor allem bei der Produktion in den energieintensiven Industriezweigen sei eine Kehrtwende bislang ausgeblieben.
Da sind wir eigentlich davon ausgegangen, mit den dicken Auftragspolstern, den die Industrieunternehmen im Sommer noch hatten, sie eigentlich dann in der zweiten Jahreshälfte durchstarten können. Jetzt sind aber wirklich die Auftragseingänge in den letzten Monaten richtig eingebrochen. Die Weltkonjunktur hat sich abgeschwächt, China läuft schwach. Und deswegen haben wir eigentlich die Industriekonjunktur deutlich nach unten korrigiert.
Erklärt IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Die Notenbanken haben in den vergangenen Monaten die Leitzinsen kräftig angehoben, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Das habe die Konjunktur vielerorts gebremst. Einziger Lichtblick sei im Moment der private Konsum. Er dürfte sich nach Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts im zweiten Halbjahr erholen. Und das hat mit steigenden Löhnen zu tun.
Also es gibt noch eine Reihe von kräftigen Lohnsteigerungen auch im nächsten Jahr. Und das wird dann doch ein kräftiges Kaufkraftplus auch geben, sodass der Konsum eigentlich im nächsten Jahr wieder zu einer tragenden Säule der Konjunktur werden müsste.
Die Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflationsrate weiter abflachen wird. Für das laufende Jahr rechnen sie mit einem Preisanstieg von 6%. Im kommenden Jahr sollen es dann nur noch gut 2,5% sein. Mit Sorge blicken Timo Wollmershäuser und seine Kollegen dagegen auf die wachsende Zahl an Unternehmensinsolvenzen. Dadurch steigt auch die Arbeitslosigkeit. Aber
das, was den Arbeitsmarkt derzeit bestimmt, ist der Fachkräftemangel. Unternehmen grundsätzlich suchen händeringend nach Arbeitskräften. Und ich bin auch optimistisch, dass diejenigen, die auf der einen Seite entlassen werden, weil es eine Insolvenz oder eine Unternehmensschließung gab oder eine Produktionsverlagerung, dass die mit einer gewissen Zeit dann an anderer Stelle wieder einen Job finden werden.
Dennoch täte der Bund nach Einschätzung der Wirtschaftsforscher gut daran, alle erwerbstätigen Potenziale zu heben. Andreas Peichel vom IFO-Institut.
Da gibt es insbesondere zwei Gruppen. Das eine sind im großen Teil Frauen, die arbeiten in Teilzeit, teilweise auch sehr geringe Stunden. Und es gibt Menschen, die Transfers erhalten, die aufstocken und die dann auch sehr oft nur Teilzeit arbeiten, weil es sich oft nicht lohnt, mehr zu arbeiten.
Hier gelte es, Fehlanreize abzuschaffen. Der Makroökonom des IFO-Instituts plädiert in diesem Zusammenhang auch für bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten und eine Reform des Ehegattensplittings.
Das IFO-Institut hat seine Konjunkturprognose für 2024 gesenkt, aus Berlin berichtete Franziska Ritter. Die deutsche Wirtschaft schrumpft, die Zahl der Arbeitslosen steigt und Erholung ist vorerst nicht in Sicht. Trotz dieser schwierigen Lage nimmt die Debatte über die Einführung einer Viertagewoche an Fahrt auf. Die IG Metall macht jetzt ernst und fordert für die Beschäftigten der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich plus 8,5% mehr Geld. Oliver Stettes vom Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Die Arbeitgeber haben mit Entsetzen auf die Forderungen reagiert. Sie auch?
Naja, die IG Metall muss sich schon die Frage stellen, ob diese Lohnforderung nicht aus der Zeit gefallen ist. Denn die Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich bedeutet ja, es sind ungefähr 3 Stunden weniger. Das heißt, Arbeitszeit ist ungefähr 8,6% weniger. Da muss die Stundenproduktivität massiv ansteigen. Und wenn das nicht passiert, würde die Kostenbelastung bei den Unternehmen in einer Zeit ansteigen, wo sie ohnehin schon unter einer großen Belastung stehen. Stichwort Energiepreise, Stichwort Mauerkonjunktur und natürlich auch Stichwort erforderliche Transformation.
Die IG Metall begründet ihre Forderung ja damit, dass in der Stahlindustrie künftig weniger Menschen gebraucht werden und eine Verkürzung der Arbeitszeit langfristig Beschäftigung sichern kann. Das klingt doch auf den ersten Blick ganz vernünftig.
Also grundsätzlich ist es in der Tat möglich, wenn sich auf mittlere und lange Sicht die Perspektiven verdüstern, die Arbeit umzuverteilen. Verteilen und entsprechend zum Beispiel die Arbeitszeit zu verkürzen. Das haben wir zum Beispiel auch bei VW gesehen, dass das gut funktioniert hat und das mag für ein einzelnes Unternehmen auch der Fall sein. Das ist aber kein flächendeckendes Instrument, weil uns geht ja die Arbeit nicht flächendeckend aus. Und vor diesem Hintergrund ist es kein Role Model für die Gesamtwirtschaft, auch wenn es für ein einzelnes Unternehmen geeignet sein mag.
Jetzt leiden ja schon heute viele Unternehmen unter Fachkräftemangel. Es fehlen Lokführer, Busfahrer oder Pflegekräfte, die ihre Arbeit, die sie sonst an 5 Tagen erledigen, nicht einfach in 4 Tage packen können. Da hilft auch keine Prozessoptimierung. Würde eine flächendeckende 4-Tage-Woche dieses Problem gerade in Mangelberufen noch verschärfen?
Also wenn mit einer flächendeckenden 4-Tage-Woche gemeint ist, dass man auch nur noch 80% arbeitet, dann würde das natürlich den Arbeitskräftemangel deutlich verschärfen, weil wir ja ohnehin schon das Problem haben, dass wir von der Anzahl der Menschen, die im Arbeitsleben stehen, weniger werden. Und ob es möglich ist, sozusagen die 100% auf 4 Tage umzuverteilen, das hängt natürlich von den betrieblichen Gegebenheiten ab. Und das ist natürlich bei den von Ihnen angesprochenen Berufsfeldern nur bedingt möglich.
Zugleich belegen Studien, dass sich viele Menschen eine 4-Tage-Woche wünschen. Ein Modellversuch in Großbritannien hat gezeigt, dass die Beschäftigten ausgeruhter, motivierter und seltener krank sind, wenn sie nur 4 Tage arbeiten. Steckt in diesem Modell also auch eine Chance?
Naja, grundsätzlich kann ich ja jede Arbeitszeit mit einem Arbeitgeber vereinbaren, wie ich möchte. Es kann auch auf eine 4-Tage-Woche gehen. Und dann stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen ist das denn für beide Seiten, also für mich als Beschäftigten und für den Arbeitgeber, ein attraktives Arrangement. Die Frage ist allerdings, welche Konsequenzen sind damit verbunden? Wenn es sich um eine Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich handelt, muss entsprechend die Stundenproduktivität ansteigen. Das ist utopisch vor dem Hintergrund, dass die Produktivitätsfortschritte in den letzten Jahren eher zurückgegangen sind. In allen anderen Fällen stellt sich natürlich grundsätzlich die Frage, ob das möglich ist. Man muss sich darüber im Klaren werden, wenn man zum Beispiel die 40-Stunden-Woche auf 4 Tage verteilt, dass man dann 10 Stunden pro Tag arbeitet. Und dann gibt es natürlich Bereiche, wo es gar nicht möglich ist, weil grundsätzlich an 5 oder sogar 6 Tagen jemand vor Ort sein muss.
Jetzt weckt der Vorstoß der IG Metall ja durchaus Begehrlichkeiten. Auch in anderen Branchen wird über eine Arbeitszeitverkürzung diskutiert. Und ich habe es schon angesprochen, viele Menschen wünschen sich das auch. Geht diese Diskussion momentan in eine falsche Richtung aus Ihrer Sicht?
Naja, der Wunsch der Menschen, die Arbeitszeit zu realisieren, die sie sich gerne wünschen, das ist völlig in Ordnung. Und ich muss eben ein Pendant finden auf Arbeitgeberseite, der sagt, okay, das funktioniert bei mir. Wir müssen uns nur darüber im Klaren sein, dass das Gesamtwirtschaftliche nicht aufgeht, wenn wir weniger arbeiten. Weil schlicht und ergreifend durch den demografischen Wandel uns mehr Menschen altersbedingt aus dem Erwerbsleben verloren gehen, als junge Menschen nachrücken. Und wenn wir dann noch die Arbeitszeit verkürzen, dann bedeutet das, dass wir schlicht und ergreifend ärmer werden.
Danke an Oliver Stettes vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer haben ihr Treffen in der EU-Hauptstadt mit einer Brüsseler Erklärung beendet. Europa müsse im globalen Wettbewerb den Anschluss halten. Vorhandene Stärken in Europa müssten durch die EU besser unterstützt werden als bisher. Die 16 Bundesländer sprachen sich außerdem dafür aus, den Unternehmen zu helfen, die besonders viel für Strom zahlen müssen. Andreas Meyer-Feist in Brüssel, was genau wollen die Länder erreichen?
Die Länderchefinnen und Chefs sind sich einig, dass es befristete Strompreiserleichterungen geben muss, und zwar einen ermäßigten Industrie- oder sogenannten Brückenstrompreis für Firmen, die besonders viel Energie verbrauchen. Das Ganze soll über staatliche Subventionen finanziert werden. Und das muss natürlich europakonform gemacht werden. Grundsätzlich sei Brüssel bereit, eine Strompreiserleichterung zu prüfen, aber erstmal müsse das in Berlin, also von der Bundesregierung und dann auch vom Bundestag, entschieden werden. Der Ball liegt also jetzt wieder in Berlin und nicht in Brüssel.
Britische Verbraucherschützer haben den Google-Konzern auf 7 Milliarden Pfund, umgerechnet rund 8,2 Milliarden Euro Schadenersatz, verklagt. Sie werfen dem US-Konzern vor, die herausragende Bedeutung seiner Suchmaschine ausgenutzt zu haben, um die Preise für Online-Werbung in die Höhe zu treiben. Dadurch seien auch die Preise für die Verbraucher gestiegen. Google hat angekündigt, sich gegen die Klage juristisch zu wehren. Und damit zur Börse: die Flaute der deutschen Wirtschaft drückt auf die Stimmung am Aktienmarkt. Auch vom amerikanischen Arbeitsmarkt kamen heute keine positiven Impulse.
Der Arbeitsmarkt ist robust. Es haben sich weniger Menschen arbeitslos gemeldet, als erwartet worden ist. Eine gute Nachricht, die man aber auch anders interpretieren kann, denn der Jobmarkt in den USA gilt als überhitzt. Wenn also die Wirtschaft weiter brummt, dann können die Zinsen weiter steigen. Zumindest müssen sich die Notenbanker dann keine Gedanken darüber machen, dass sie mit ihrer Geldpolitik im Kampf gegen die Inflation die Konjunktur abwürgen könnten. Ganz anders verhält sich das in Europa. Die Wirtschaft im Euroraum wächst langsamer als veranschlagt. Die Statistikbehörde Eurostat korrigierte heute das Wachstum im ersten Halbjahr auf 0,1% nach unten, weil man in einer ersten Schätzung vor allem Irland zu viel zugetraut hatte. In Deutschland ebenfalls Katerstimmung. Die Industrieproduktion sank im Juli um fast 2%. Das belastet nicht nur die Unternehmen, sondern erneut heute auch die Aktienkurse. Der deutsche Aktienindex beschließt den Handelstag 23 Punkte im Minus bei 15.719 Punkten. Stefan Wolf, ARD Börsenstudio Frankfurt.